SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juli und August. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und wenn wir die Voten bekommen haben, alles ausgezählt haben, gehen wir auf Reisen im Sendegebiet des Südwestrundfunks nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wir sind nun in der Folge nun zum dritten Mal hier in Mainz und wir freuen uns sehr. Aus der Jury der SWR Bestenliste sind heute zu Gast Kirsten Vogt, Literaturkritikerin unter anderem für den Tagesspiegel. Sie ist auch bekannt als Kuratorin der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe und da macht sie herausragende Ausstellungen, die sich befassen mit den Verbindungslinien von Literatur und bildender Kunst. Eberhard Falke, Literaturkritiker für ganz, ganz viele Zeitungen und Zeitschriften. Er ist auch im Radio zu hören, beim SWR, aber auch beim Deutschlandfunk. Und literarisches Urgestein gewissermaßen, Hubert Winkels, lange Jahre der Kopf, der Leiter der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. Und seine Rezensionen sind derzeit vor allem in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Hanna von Peinen und Vincent Dodemar lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Es ist der neue Roman des in Heidelberg geborenen Schriftstellers Albrecht Selge. Silence heißt das schmale Buch, also zu Deutsch Stille. Das ist klar, Kirsten Vogt. Der Vater dreier Kinder versucht dem Lärm der Welt und dem Krach in der eigenen Familie zu entkommen. Wie erzählt der Autor von diesen Fluchten?
Ja, er erzählt im Grunde autofiktional, wie es so schön heißt im Moment. Das heißt, dieser Albrecht, der durch die lärmende Welt geht, durch dieses farbige Rauschen von Geplapper. Albrecht Dürer hat eigentlich gesagt, ein guter Maler ist inwendig voller Figur. Und dieser Albrecht, in Klammern Selge, ist inwendig voller Lärm und voller Wörter und voller Musik und voller Geräusche. Und um ihn herum ist es auch sehr laut. Und er versucht eigentlich, Stille zu finden. Was er tut, ist, dass er seiner Familie, sich selbst, wie es an einer Stelle heißt, beim Existieren zuschaut. Also es ist ein wirklich autobiografisches, die Familie betrachten. Und es ist gleichzeitig ein Betrachten des Vaters, dessen Existenz langsam endet und in die Stille münden wird. Diese Betrachtungen verbinden sich mit dem Suchen nach Stille und auch mit Überlegungen dazu, wie wir als Menschen überhaupt den Lärm, das Leben aushalten können, ertragen können, ohne zu verzweifeln. Das ist eine der Grundfragen, der dieser Albrecht immer wieder nachgeht. Und es ist auch die Frage danach, wie wir mit unserer Angst umgehen. Es kommt dann zu einem Ende, um das vielleicht schon gleich zu sagen, das sehr tröstlich ist, obwohl das Buch mit vielen Ängsten, mit vielen Wehmutsanhäufungen sich auseinandersetzt. Denn dieser Albrecht sieht sich selber als Tropf, der vor vielem Angst hat, vor vielem sich versucht zu hüten. Er wird begreifen am Ende, dass seine Angst ihn sein Leben lang nicht verlassen wird und er findet damit fast seinen Frieden, kann man sagen.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese Prosa gestrickt ist, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman von Albrecht Selge. Es liest Vincent Dodemar. Bitte sehr.
Am Frühstückstisch sind drei Arten von Unruhe zu erleben, die später am Abend wiederkehren werden. Der 16-jährige Sohn schweigt und brummt bereits wie ein Erwachsener. Die 13-jährige Tochter brüllt immer wieder aus übervoller Seele und zieht sich wütend in ihr Zimmer zurück, das ihre Festung ist, ihr Bunker oder Labyrinth. Der 6-jährige Sohn plappert stets munter, beinahe ohne Pause. Elle ist dann schon vom Frühstückstisch aufgestanden und aus dem Haus, um zur Arbeit zu radeln. Zuvor hat sie jedem Kind noch einen Kuss gegeben. Der Große erwidert ihn pflichtgemäß, was keineswegs lieblos bedeutet. Ebenso, nur widerwilliger, die Tochter, wenn sie sich nicht gerade in Zorn und vielleicht auch Angst im Zimmer verbarrikadiert hat. Gelegentlich allerdings schenkt sie sogar impulsiv die intensivsten Umarmungen und würde in so einem Moment anscheinend am liebsten nie wieder loslassen. Der Kleine aber erledigt den Kuss und wischt sich danach rasch die Wange ab. Er hat Wichtigeres zu tun. Alles zusammengerechnet hat sich das frühere, blanke, schrille Kinderlärm in ein allgemeineres, dumpferes Grollen verwandelt. Das Grollen des Großseins, das allerdings der nachgekommene Kleine mit seiner fröhlichen Art ein wenig aufhält. Ich sehne mich dann oft nach dem Zimmer, das ich seit langem besitze oder das mich besitzt, nur fürchte ich manchmal, es ganz verloren zu haben oder von ihm verloren worden zu sein. Dann jedoch finde ich es immer wieder, findet es mich, unvorhergesehen, auf unklare Weise, es geschieht. Das Grollen hängt nach der Auskehr der Unruhe noch eine Zeit lang in der Luft, auch wenn es die Wohnung physisch verlassen hat, so wie einem früher die Ohren noch klingelten vom hohen Krach. Wie schnell sie groß werden, haben einem alle gesagt. Es ist ja einer dieser Lieblingssätze älterer Menschen. Überhaupt, wie schnell doch alles gegangen sei. Man will es nicht hören. Und hörte man zu, was wollte man mit dieser Erkenntnis schon anfangen? Wenn man es schließlich am eigenen Leben erfährt, bleibt es ja doch unbegreiflich, wie der Tod.
Vincent Dodemar las aus Silence von Albrecht Selge. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Berlin Verlag, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Hubert Winkels, wir haben jetzt so ein Gefühl bekommen für den Gedankenfluss des Erzählers, in dem im Laufe des Romans sehr viele musikalische und auch literarische Referenzen auftauchen. Ist Silence ein Buch für den gehobenen Feuilletonleser?
Das auf jeden Fall. Aber Sie insinuieren ja nur oder hauptsächlich oder wesentlich. Und das würde ich sagen, nein, wie alle guten und sehr guten Bücher ist es eins für alle Leser. Aber ich würde in diesem Fall, das ist ein Buch, das ich ganz besonders schätze, einfach mal ganz pathetisch sagen, für die Ewigkeit. Also das ist kein Buch, das so jetzt funktioniert innerhalb der nächsten 2 Monate auf dem Markt und dann ist was Neues da und dann ist es weg. Das glaube ich bei dem Buch jetzt nicht. Das jetzt zu beschreiben, was das Besondere ausmacht, ist nicht ganz leicht, obwohl Sie das schon ganz gut angedeutet haben, die verschiedenen Punkte. Vor allen Dingen natürlich das Schweigen selber als Thema. Das ist natürlich ein äußerst kompliziertes Thema, weil der Widerspruch liegt schon in sich. Also er spricht ja zu uns in dem Buch und das ist schon mal nicht Schweigen. Überhaupt, wie man schweigt, das Problem hatten ja alle Mystiker. Manche haben sich zurückgezogen in die Wüste und tatsächlich jede Kommunikation abgebrochen. Sobald sie es aber jemandem mitteilen, sind sie im Modus sozusagen des Lärms. Also wenn man Sprechen schon unter Lärm fasst und das kann man in seinem Fall machen. Der Widerspruch mit der Beschwörung des Schweigens und der Stille, die es tatsächlich gibt, diese Beschwörung, ist aber auch ganz evident in der Handlung, wenn man das Handlung nennen will. Es ist kein handlungsgetragener Roman, sondern eher ein meditativer, betrachtender Roman, weil er ununterbrochen selber als Person, also er, der so spricht, unterwegs ist zu Ereignissen, die meistens sogar akustischer Natur sind, nämlich zu Konzerten, manchmal in Oper geht. Dann erinnert er sich an Konzerte, an Musikereignisse aller Art. Er fährt durch die Republik, um Ausstellungen zu sehen, nach Bonn zu August Macke, zu James Tyrrell, nach Hannover, er ist dauernd im ICE. Also er ist so umtriebig und setzt sich dem Lärm der Welt aus, wenn man Kunst und alles mit darunter fassen kann, dass es enorm ist. Geradezu möchte man ihn auch festhalten und sagen, bleib doch mal einen Moment zu Hause, so viel Raserei durch die Welt, wundert einen ja nicht, dass es diese Nervosität gibt. Aber dieses Buch ist tatsächlich auf eine Weise total nervös. Es wechselt seine Themen unglaublich schnell, seine Betrachtungen unglaublich schnell. Es hat aber eine sehr starke Bindung all dieser Elemente, weil er es schafft. Und das mag ich wahrscheinlich am meisten daran, weil es von einer ganz konkreten, turbulenten Situation, jetzt hatten wir es ja gerade mit dem Familienleben, innerhalb von 2 Sätzen völlig plausibel nachvollziehbar, ohne dass man Zweifel hätte, zu gerade zu metaphysischen Fragen kommen kann, die sofort einleuchten. Also das meiste, wenn sowas passiert, ist ja immer so angestrengt. Ja? Wir machen jetzt eine Weisheit aus dem, was wir erlebt haben. Das tut er aber nicht. Wer das zum Beispiel kann, ist Boto Strauß. Der ist eigentlich, ob man ihn mag oder nicht, sozusagen für diese Wendung in einer Alltagssituation in eine grundsätzliche philosophische Situation sozusagen, ist eigentlich so eine Kraft, die er hat. Und die hat auf eine andere Weise auch Herr Selge, weshalb es eben auch ein hochphilosophisches Buch ist. Er sagt ziemlich am Anfang des Buchs, natürlich ist die Kunst Und er tut nichts anderes als der Kunst hinterherjagen, das ganze Buch. Eine Deckfigur sozusagen für Religion. Und entsprechend kann man das auch in der Terminologie immer wieder finden. Es ist von Gnade der Musik die Rede, von Barmherzigkeit, von Weltbarmherzigkeit. Für mich ist das ein durch und durch religiöses Buch im Gewand des Kunstenthusiasmus. Und was wir vielleicht noch thematisieren sollten, ist, dass es das Gegenstück, die totale Erstarrung in der Kammer, in der völligen Geräuschlosigkeit schon auch gibt. Und die hat eine ganz spezielle Dimension, die ist ja auch sozusagen sexualpsychologischer Natur. Das muss man, glaube ich, noch sagen.
Vielleicht nehmen wir diesen inhaltlichen Faden auf, Eberhard Falke. Sie haben sozusagen die sexualtherapeutische, überhaupt die Frage der offenen oder geschlossenen Geschlechterverhältnisse angesprochen. Welche Rolle haben die hier für diesen Text, Herr Falke?
Offene Geschlechterverhältnisse ist natürlich ein sehr entschärftes Wort für das.
Ich wollte mich diplomatisch ausdrücken.
Womit wir es hier zu tun haben. Die Frau hat eine Beziehung mit einem sehr vitalen Menschen, was der Ehemann akzeptiert, weil er nicht gleichermaßen vital ist. Was wir bisher noch nicht gesagt haben, er ist Schriftsteller. Das soll aber jetzt kein Hinweis auf irgendwelche Potenzfragen sein. Auf der anderen Seite hat der Ehemann eine regelmäßige, wie zu einer Therapeutin, passende Beziehung zu einer Domina, von der er sich fesseln lässt, die Augen verbinden lässt und auf dem Boden rumkriecht und deren Befehlen er gehorcht. Warum macht er das, fragt man sich natürlich. Macht er das nur, um uns einen Gag zu servieren, oder macht er das aus anderen Gründen? Meine Erklärung war die, er macht es, um besser in sich hineinhören zu können, gerade in diesem etwas mystischen Sinne, den Hubert Winkels erwähnt hat. Aber ich glaube, ein Aspekt, den wir nicht unterschätzen sollten, ist dieses virtuose Switchen zwischen Alltagsbanalität und Kunstwelt. Hubert, du hast von Religion gesprochen, vollkommen okay, aber ich glaube, die Pointe kommt woanders her. Die zwei Pole, aus denen er die Zündungen erzeugt in dieser Narration, auch die er uns vorträgt und die sehr unterhaltsam ist. Wir begleiten diesen Typen durch seinen Alltag. Familientisch, Frühstück aufgehoben. Der Schriftsteller schlägt gewissermaßen die Hände über dem Kopf zusammen und fragt sich, wie er in seinen Arbeitstag hineinkommen soll. Unordnung allenthalben. Dieser Selge weiß, und er spielt es natürlich auch erzählerisch aus, wo das Leben zwickt, drückt, schmerzt und kratzt. Und das macht er glänzend, und er macht es, indem er uns zeigt, wie die Kunst dagegen wirken kann. Und zwar nicht nur die Kunst, die er selber macht, da kommt er ja kaum dazu, um uns davon erzählen zu können, sondern die Kunst, dieses reiche Repertoire von Dingen, der interessiert sich für Ausstellungen, er besucht Konzerte, Opern und so weiter und so fort. Also es ist auch ein Roman voller Anspielungen auf bedeutende Werke der europäischen und darüber hinausreichenden Kunstgeschichte. Und diese Spannung, die finde ich eigentlich so charmant an diesem Buch, die er dann wiederum auf eine fast kabarettistische Weise ironisiert, wenn es ins Höhere geht, indem er solche Kofferwörter erfindet wie Nebenempfindlichkeiten. Das sind natürlich die Sachen, die am Frühstückstisch mit der Tochter stattfinden oder mit der Beschreibung seines Daseins als privilegierte Wesenskümmerlichkeit, als Mitteleuropäer, als Westeuropäer. Und diese Pointen, die gefallen mir sehr gut, auch wenn die natürlich sehr rhetorisch sind.
Ich würde gerne mal einhaken. Ich habe mir auch einige dieser Pointen aufgeschrieben und dachte mir, der Selger ist fast sowas wie ein Meister des Witzelvergleichs. An einer Stelle heißt es, im Alkoholismus gleicht der Literaturbetrieb der 70er Jahre CDU. Also, Frau Vogt, finden Sie das witzig?
Weiß ich nicht, kenne die CDU der 70er Jahre auch ehrlich gesagt nicht so.
Ja, das zieht sich natürlich schon auch als ein Stilprinzip durch.
Ja, aber das Witzel, ich könnte jetzt ganz viele von mir rausgeschrieben
Sätze zitieren. Auch so auf dem Niveau?
Nein, auf dem genau anderen Niveau, weil es ist wirklich ein Buch, was die letzten Fragen, und zwar ständig, alltäglich, minütlich behandelt. Und genau das ist alles ja richtig schon analysiert und gesagt worden. Die Trostfunktion der Kunst, das Geborgenheitsgefühl, was einen überhaupt am Leben halten kann, so einen Tropf Und wir sind ja alle Tröpfe in dieser Sicht, ja, die er hier formuliert. Das ist die Kunst. Das sind Momente, in denen er in eine Installation von James Turrell hineinguckt und in diesem Licht sich geborgen fühlt, aufgehoben fühlt. Das kann eine Bruckner-Musik sein, das kann eine Beethoven-Sinfonie sein. Oder es kann ein in die Kirche gehen sein, wo das Licht plötzlich ausgeht und er das Gefühl hat, er ist umgeben, Zeitreise, von den Menschen, die früher hier gebetet haben, die früher hier waren. Also er macht ein Kontinuum auf, sozusagen die Keimzelle Familie, und dann geht es aber, er identifiziert sich mit einem Karthager, der mit Hannibal über die Alpen gekommen ist, und da sitzt er in einem Wald im Dunkeln und plötzlich sieht er sich im Strom der Menschheit, sage ich mal, und den trägt und vermittelt natürlich die Kultur. Das heißt, in der Kultur kann ich heimisch werden, kann ich Trost finden, kann ich meine Ängste überwinden. Und er sucht ja diese Angst auch immer wieder bei der Domina. Es ist ja eine Angstlust, die er auch da befriedigt mit ihr, nicht so nach Regeln. Also man ist nicht ganz ausgesetzt. Das finde ich so faszinierend, dass er ganz viele Antworten auf diese Fragen gibt. Wie halten wir es eigentlich aus? Wie verzweifeln wir nicht? Und er sagt dann sogar am Ende, wenn er seine Kinder anschaut und denkt, ihr werdet alt werden und sterben, wie kann ein Elternteil diesen schrecklichen Gedanken überhaupt ertragen? Beide Eltern sterben ja, seine, die Mutter ist gerade gestorben, der Vater wird sterben am Ende. Und dann sagt er, wenn du, Kind, längst nicht mehr jung, einst deinen hinfälligen Vater quälend langsam zugrunde gehen sehen wirst, dann werden eure Leben gelungen sein. Und in diesem Augenblick war ich selbst mit meinem Leben, mit seiner abstrusen und sadistischen Vergänglichkeit und mit seiner unausschöpfbaren Schönheit versöhnt. Also finde ich schon fantastisch, muss ich sagen.
Ich würde das gerne als Schlüsselszene, sogar wenn man überhaupt sowas in dem Buch finden kann, das so tut, als ob es ganz viele gäbe, sozusagen ansehen, genau diese Stelle, die Sie jetzt vorgetragen haben, weil in diesem größten Schmerzbild, wenn man so will, sich selber unter Leiden vergehen sehend in den Augen des Kindes. Ein Trost, würde das Wort würde ich gar nicht benutzen, wenn man so will, die Conditio Humana überhaupt ansichtig wird. Also ich würde auch gar nicht davon reden, dass er kompensiert oder die Kunst Trost bietet, sondern sie führt einen genau in diesen Zwiespalt, aus dem man nicht rauskommt. Er ist natürlich ein extrem melancholischer Mensch, auch ein fatalistischer Mensch. Er ist auch ein tief trauriger Mensch. Aber er kann in angesichts des Grauens, das faktisch unser Leben und unsere Existenz ist, erkennen, dass das unsere Existenz ist. Also immer noch mal sehen, dass es das ist, was wir sind. Und an der schieren Tatsache, dass wir es sind, ja, ein Einssein mit der Situation akzeptieren. Also mit dem Schrecken, den wir selber sind, ein Einssein. Und das vermittelt er in diesem Fall ausnahmsweise mal richtig explizit in ihrem Zitat. Das tut aber das ganze Buch. Man weiß eigentlich gar nicht, ist es ein Buch, das vom Glück erzählt, oder ist es eins, was von Schmerz und Trauer erzählt? Und ich glaube, dass es das in einem und demselben Zug beides tut.
Ich merke schon, man kann sehr beredt über das Schweigen diskutieren. Silence von Albrecht Selge, erschienen bei Rowohlt Berlin, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.